To Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von To Podcast. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Auch hier diesmal möchte ich einsteigen mit einem ganz, 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 ganz großen Danke an euch alle, an die vielen, vielen Nachrichten, die jeden Tag eintreffen und das viele Feedback und Rückmeldungen und Fragen, und das motiviert uns einfach immer und immer wieder, und wir konnten es kaum erwarten, die nächste Folge zu produzieren, und hier sind wir jetzt. Total super. Vielen, vielen Dank. Und ich steige direkt auch ein mit einer Neuigkeit, und zwar sind wir mit To Podcast seit neuestem bei Steady. Für die, die Steady nicht kennen, Steady ist eine Plattform, bei der ihr für einen kleinen Beitrag im Monat Mitglied werden könnt und damit unsere Arbeit unterstützen könnt. Und wir produzieren To Podcast ja nicht, um Geld damit zu machen oder so, sondern weil es uns eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit ist, also so ein echtes Herzensprojekt. Und wir finanzieren es aber natürlich komplett aus der eigenen Tasche. Und das tun wir auch, weil wir das Projekt unbedingt machen wollen. Und wir stecken da auch ganz, ganz viel Liebe rein. Und neben dieser vielen Liebe, die wir reinstecken, eben auch unsere finanziellen Ressourcen. Und wenn ihr Lust habt, uns dabei ein bisschen zu unterstützen, sodass wir zum Beispiel die Kosten für die technische Ausstattung wieder reinbekommen, dann könnt ihr bei Steady Mitglied werden. Und für euch ist neben unserer ewigen Dankbarkeit für immer und ewig auch noch etwas drin, und zwar, dass ihr mit dieser Mitgliedschaft auch Zugang zu Updates bekommt und Zusatzinformationen und zu bestimmten Folgen und auch exklusiven Zugang zu Podcast-Folgen, die wir quasi nur für unsere Steady-Mitglieder aufnehmen werden. Und es gibt auch schon einige erste Mitglieder, denn ich habe da schon einen Shoutout auf Instagram und Facebook gemacht. Und ich möchte hier ganz kurz mich bei denen ganz persönlich nochmal bedanken. Und zwar ist es Susanne oder Susan, Samira, Raul, Anna und Bennys. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da den Anfang gemacht habt. Ewige Dankbarkeit. Und wenn ihr auch daran Interesse habt oder Lust darauf habt, dann findet ihr den Link in den Notes zu der Podcast-Folge, und ihr findet ihn auch in meiner Bio auf Instagram oder ihr findet ihn auf Facebook. Und natürlich könnt ihr mich auch immer anschreiben, wenn ihr Fragen dazu habt. Ja, es ist November, und das ist neben März bei uns im Jahr eigentlich immer der vollste Monat, der Monat, wo am meisten los ist. Und November ist auch ein grauer Monat, das kommt noch dazu. Ja, und gefühlt sitzen wir momentan jeden zweiten Tag in einer neuen Runde oder stehen vor einem neuen Publikum, und das ist wahnsinnig spannend, und es ist aber auch sehr anstrengend. Also sich immer wieder auf neue Gruppen einzustellen und neue Gesichter zu sehen und neue Geschichten zu hören, und eigentlich lebe ich ja auch dafür, also ich liebe das, und gleichzeitig ist es aber auch wahnsinnig zehrend. Und es sind zwar immer wieder neue Gesichter und neue Geschichten, und gleichzeitig sind es aber auch sehr ähnliche Inhalte, die wir quasi immer wieder von vorn vermitteln in so einer Endlosschleife. Und es sind zwar unterschiedliche Gruppen, aber es sind die gleichen Fragen, und es sind ähnliche Unsicherheiten und ähnliche Ängste und auch ähnliche Abwehr, die aufkommt. Und weil Menschen mich immer fragen, wie unterschiedlich das ist, also ich merke, viele Dinge sind einfach immer oft sehr ähnlich. Ob wir jetzt nun in einer Tageszeitungsredaktion sitzen wie vor einer Woche oder in einem Staatstheater wie vor 2 Wochen oder in kleinen Vereinen wie vor 2, 3 Tagen. Ich glaube, der Workshop, der mir in diesem Jahr am meisten in Erinnerung bleiben wird, weil mich die Gruppe insgesamt einfach so wahnsinnig fasziniert hat und so sehr begeistert hat, das war in einem Mädchenhaus in Düsseldorf, und das war eine Gruppe von Frauen, die in dieses Mädchenhaus leiten, und die haben mich einfach absolut umgehauen. Also ich finde alle Gruppen toll, aber das ist eine Gruppe, deren Geschichten und deren Zusammenhalt in dieser rassismuskritischen Reise hat mich zutiefst beeindruckt, und wir freuen uns, wenn wir die nochmal weiter begleiten dürfen. Ja, und viele dieser Geschichten, die ich so höre, viele der Stimmungen, viele der Widerstandsstrategien und auch der schweren Diskussionen nehme ich oft mit, und ich merke, dass die sich in mein Gedächtnis einschreiben, aber auch in meinen Körper. Und ich träume ganz oft von den Menschen und von den Situationen und denke ganz viel da noch drüber nach und nehme auch die Stimmung mit. Und ich muss sagen, manchmal weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, was jetzt meine Stimmung ist oder was ich jetzt von anderen mitgenommen habe. Das sind so die Challenges, die diese Arbeit auch mit sich bringt. Das war eine der Fragen, die ihr gestellt hattet. Und ja, das passt noch zu einer weiteren Frage, die auch reinkam, und zwar: Gibt es gute Wege, mit der aufkommenden Abwehr umzugehen, wenn man mit weißen Menschen über Rassismus spricht? Und ich muss sagen, das ist für mich nach wie vor eine der schwersten Fragen in der Auseinandersetzung mit dem Thema und auch eine Frage, mit der ich privat total hadere und auch noch nicht perfekte, also fern davon bin, irgendwie perfekte Antworten gefunden zu haben. Ein paar Sachen, die ich in der Arbeit gelernt habe, die hilfreich sein können, will ich gerne nennen. Und als weißer Mensch zum Beispiel ist es fast immer hilfreicher, Menschen eher mitzunehmen, als zu missionieren. Und es ist gut, irgendwie aufzuzeigen, dass man selber auch schon Abwehr bei sich erlebt hat, bei der eigenen Auseinandersetzung. Und zuzugeben, dass man ja zum Beispiel auch einmal selber diese rassismuskritische Reise angetreten hat. Und ich merke, dass das oft mehr hilft, als sich dann als Experte oder Expertin aufzuspielen. Aber leider passiert es oft, oder ich beobachte das oft, vor allen Dingen in linken Kontexten, wenn Menschen dann sich eine Zeit lang auseinandergesetzt haben mit dem Thema und ganz viel begriffen haben, dass sie sich quasi dann versuchen zu distanzieren von den Menschen, die noch am Anfang der Reise stehen, obwohl sie da selber auch vor kurzem erst standen, und dann irgendwie anfangen zu missionieren oder eben auf die herabzuschauen. Und viel hilfreicher ist es aber für mich zum Beispiel persönlich als schwarzer Mensch oder generell auch für die gesamte rassismuskritische Reise ist es viel wichtiger oder viel hilfreicher, andere Menschen auf diese Reise mitzunehmen. Was auch hilft, in Workshops zumindest, ist, Menschen aufzuzeigen oder sie daran zu erinnern, dass die White Fragility, also die weiße Abwehr, eine Kollektiverfahrung ist. Menschen klarzumachen, dass es quasi keine individuelle Abwehr, die jetzt nur ist, die nur dieser Mensch erlebt, sondern dass fast alle Menschen, die sich mit Diskriminierungsmechanismen beschäftigen, von denen sie selbst nicht betroffen sind, irgendwann im Laufe dieses Prozesses Abwehr erleben. Und somit sitzen wir dann alle wieder in einem Boot. Und ja, das ist, finde ich, ein hilfreicher Gedankenprozess, um selber aus der Abwehr dann wieder rauszukommen. Und dann ist es auch gut, in einem zweiten Schritt darauf hinzuweisen, dass es im eigenen Interesse quasi mehr hilft, zu hinterfragen, warum diese Gefühle von Abwehr aufkommen, als sich immer tiefer in dieses Gefühl hineinzubohren oder hineinzugehen. Ja, und dann, was auch helfen kann, haben mir Menschen zurückgemeldet, beziehungsweise habe ich auch selbst schon angewandt, ist Menschen auch erstmal Lektüre zu geben. Ja, zum Beispiel Exit Racism, aber auch andere Bücher, in der Hoffnung, dadurch erstmal eine Gesprächsbasis zu haben. Und der Grund, warum ich Exit Racism geschrieben habe, ist nämlich genau der, dass ich mir erhofft habe, dass Menschen durch dieses Buch oder durch die Lektüre dieses Buches quasi eine Gesprächsbasis schaffen können, auf der sie dann anfangen können, über dieses Thema weiterzusprechen. Ja, so viel zu den beiden Fragen, die ich heute beantworten möchte. Jetzt aber ohne weitere Verzögerung zu unserem heutigen Gespräch. Ich kann es auch kaum erwarten. Und dadurch, ja, das muss ich euch jetzt mitteilen, dass ich dieses Intro quasi immer erst nach dem eigentlichen Gespräch aufnehme, weiß ich, dass das heutige Gespräch so aufregend und spannend wird, dass ich diesmal ja unsere Katze nicht zurückhalten konnte, obwohl sie ausgesperrt war, ihre Begeisterungsrufe ab und an ja kundzutun und leider auch in der Aufnahme ein, zwei Mal zu hören sein werden. Und wir hoffen sehr, dass ihr uns das nicht übel nimmt, weil es ist ein sehr schönes Gespräch, auf das ich gleich rüberleite. Und ich hoffe, ihr genießt es. Und das nächste Mal werden wir auf jeden Fall wieder besser darauf achten. Ja, und jetzt erstmal viel Spaß beim Schwesterngespräch. Und ich freue mich wieder über neue Fragen, die ihr schickt, neues Feedback, das ihr schickt. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dem Gespräch. und es ist wieder soweit. Ich drehe total durch. Ich glaube, die Aufregung nimmt von Mal zu Mal zu. Auf meiner Couch sitzt heute eine ganz wunderbare Schwester und ich will es gar nicht mehr rauszögern, denn hier sitzt die unglaubliche, wunderbare, bezaubernde, mega krasse Selina Bostik.
Hallöchen.
Hallo, herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Oh, schön, dass ich hier sein darf. Meine Güte.
Wir sind beide aufgeregt, ne?
Ja.
Also ich glaube, das ist so der Standardanfang von meinem Podcast, dass wir immer erstmal sagen, wie aufgeregt wir sind. In der Hoffnung, dass dadurch die Aufregung ein bisschen weggeht. Ja, also für die wenigen da draußen, die Selina noch nicht kennen sollten, eine ganz kurze Vorstellung. Selina ist Sängerin. Und zwar eine ziemlich hammerkrasse Sängerin. Ihre Musik begleitet mich schon lange. Sie hat gearbeitet mit lauter Größen, und zwar zum Beispiel Farin Urlaub, mit Udo Lindenberg, mit Max Herre und mit Herbert Grönemeyer. Du hattest selbst auch eine Band, die hieß Sedusa. Genau. Und jetzt bist du seit einiger Zeit solo unterwegs.
Richtig? Genau. Ja, sehr richtig.
Okay, cool. Ja, Wahnsinn. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Voll toll, dass du mich eingeladen hast. Ich fühle mich sehr geehrt.
Ja, ebenso. Die Ehre ist auf meiner Seite. Ja, mit den anderen beiden haben wir auch so angefangen, darüber zu reden, wie wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, das ist der einfachste Einstieg.
Ja. Und da ist so ein bisschen ein großes Fragezeichen über unser beider Köpfe.
Gar nicht.
Es war irgendwie im musikalischen Kontext mit Seed.
Genau.
Dass wir uns auf einem Konzert
vorgestellt
wurden, kennengelernt haben.
Ich irgendwie weiß es nicht so. Genau. Also es war auf jeden Fall in der Waldbühne, das weiß ich noch.
Ja.
Bei einem Seed-Konzert.
Und es ist sehr lange her schon, also es über 10 Jahre auf jeden Fall.
Ja. Also bevor ich meinen jüngsten Sohn hatte.
Ja.
Das heißt, es muss über 10 Jahre her sein. Und ich weiß auch, dass ich dich vorher schon gegoogelt hatte und gestalkt und so und schon so ein heimlicher Fan war. Und dann habe ich irgendwie, dann habe ich dich gesehen und auch deine Schwester.
Mhm.
Und dann habe ich dich gesehen und war so voll so, oh, war so Fangirl innerlich. Und nach außen war ich bestimmt voll cool. Das ist jetzt über 10 Jahre her.
Ja.
Und dann, wann haben wir rekapituliert? Wie ging es dann weiter mit uns?
Also ich glaube, das ist dann erst vor kurzem quasi so richtig, dass wir uns mal öfter gesehen haben und dann auch Nummern ausgetauscht haben und uns getroffen haben. Und ich glaube, das war, weil ich mal mit meinem Mann und mit meiner Mama bei einem deiner Lesungen war.
Mhm.
Bei einer deiner Exit Racism Lesungen.
Ja, stimmt.
Genau.
Da hast du auch was gesagt dann, ne? Bist du aufgestanden und habe ich gesagt, oh, Selina ist da.
Habe ich dich noch gesiezt und du so, hallo, wir kennen uns, kannst ruhig du sagen.
Stimmt, okay. Ja, das stimmt.
Mhm. Genau, und dann haben wir uns irgendwie auch mal so
Zum Käffchen getroffen. Käffchen. Ja, und dann haben wir ganz viel erzählt und ganz viel geredet. Und
das war
voll, voll cool, voll schön. Ja, ich freue mich total. Und wir sind ja auch beide schwarze Frauen in dieser weißen Welt.
Yeah.
Und zu unserem Leben gehört eben auch oft dazu, sich auseinanderzusetzen mit dem Thema Rassismus oder beziehungsweise geandert zu werden. Und viele Schwestern, mit denen ich spreche, privat und aber auch hier in dem Podcast, da stellt sich die Frage, wann hat deine Politisierung begonnen? Also wann hast du begriffen, dass das, was so passiert im Alltag, dass das nicht nur eine individuelle Erfahrung ist von dir quasi, sondern dass das einen gesellschaftlichen Kontext hat. Wann hast du angefangen, über diese Themen zu sprechen oder wie war das bei dir?
Ja, also ich glaube, es hat bei mir relativ spät angefangen, dass ich mich so wirklich damit auseinandergesetzt habe. Ich wusste immer, irgendwas stimmt nicht. Als Kind dachte ich, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil wir das nie thematisiert haben zu Hause. Also ich fand mich mit 3 Jahren total hässlich. Ich habe mich im Spiegel angeguckt und fand mich einfach extrem hässlich. Aber ich hatte keine Worte dafür. Und
wo bist du groß geworden? In Berlin? Oder?
In Berlin.
Ah ja.
Genau. Im behüteten Charlottenburg.
Ah!
Aber so behütet war es dann irgendwie doch nicht.
Ja.
Also aus diesem einen Grund. Ne? Meine Eltern haben mir alle Liebe gegeben, die sie konnten. Mhm. Aber wir haben halt nie über dieses Thema geredet. Und deswegen war das irgendwie ein Tabuthema, hing immer in der Luft, aber wurde nie angesprochen. Und so richtig damit auseinandergesetzt habe ich mich erst, als ich so eine Therapie angefangen habe, eine Gesprächstherapie oder wie man das nennt, Mitte 20. Mhm. Und da hat dann mein Vater mir ein Buch in die Hand gedrückt. Mein Vater lebt leider nicht mehr, aber ein ganz, ganz, ganz wundervoller Mann. Aber ein sehr introvertierter Mann. Also er hat generell wenig gesagt.
Ja.
Und über das Thema haben wir auch nie so richtig geredet. Und er hat mir einfach einmal ein Buch in die Hand gedrückt. Und das war das Buch Why Are All the Black Kids Sitting Together in the Cafeteria?
Ja, das kenne ich, das kenne ich.
Genau.
Ja, ja.
Und das war so das erste Mal, dass ich mich so wirklich damit auseinandergesetzt habe, auch mich belesen habe zu dem Thema. Und dann hat es aber auch wieder aufgehört. Also es ging bei mir immer in so Phasen. Es hat sich irgendwie so ein bisschen mein Freundeskreis auch geändert.
Ja.
Ich hab bewusst wahrgenommen, ich habe mir bis jetzt echt immer nur weiße Freunde gesucht, weil ich versucht habe, so wie die zu sein, oder ich habe versucht, mich so anzupassen. Und deswegen bin ich immer genau in dahin gegangen, wie ich nicht bin.
Ja.
Ja, also ich habe mir irgendwie die blondesten, weißesten Freundinnen gesucht, als Kind schon. Genau.
Oh, das ist krass, weil ich das ganz oft auch als, ich nenne das jetzt mal Strategie, von Kindern höre, die jetzt in unseren Workshops sind. Und ich selber hatte auch eine ähnliche Strategie, ich hatte ja auch ganz lange keine Wörter für das, was passiert, und habe auch ganz lange gedacht, boah, ich bin halt das Problem, mir ist irgendwas nicht okay.
Yeah.
Ne? Und habe das... meine Strategie war aber immer, wenn ich schwarze Menschen gesehen habe, bin ich hingerannt und habe gesagt so, hallo Papa, hallo Mama, habe mich auf den Schoß gesetzt.
Ach, ne? Also wow,
war so eine total, genau, so eine andere,
ja, genau,
entgegengesetzte anders, genau. Strategie quasi. Ja. Aber dann höre ich auch oft von Eltern, die dann erzählen, dass man versucht oder dass Kinder versuchen, ich sag's mal so in Anführungsstrichen, so weiß wie möglich zu sein, um dem dann irgendwie zu entgehen.
Genau.
Und das klingt so ein bisschen auch danach.
Das war,
ne,
total meine Strategie.
Ja.
Also lieber immer so ein bisschen unauffällig und vor allem immer ganz nett sein.
Oh ja.
Und auch meine Musikalität nicht annehmen.
Mhm.
So, das hat auch dazu gehört.
Nicht annehmen, weil als Zuschreibung?
Weil es ja so, weil das können wir ja.
Okay, wow.
Also das können wir ja gut. Und deswegen war ich immer so, nee, das kann ich gar nicht. Das ist ja überhaupt nicht mehr, ich bin ja überhaupt nicht musikalisch, ich kann das ja alles gar nicht.
Mhm.
So.
Mhm.
Das war so ein bisschen meine Strategie.
Ja.
Und dieses Politisieren, ja, wie gesagt, das ging immer in so Phasen. Ich habe dann irgendwann mal mich auch an meine Verwandten in den USA gewandt und habe so richtig, weil mein Vater nicht mehr, er ist 2008 leider gestorben, und habe mich dann an die gewandt und war so, wie war das denn bei euch? Habe echt so eine E-Mail an alle meine Verwandten, Onkels, Tanten, Cousinen, Cousins, die mir so nahestehen, und habe die einfach gefragt, wie war das für euch? Wie seid ihr mit euren Kindern damit umgegangen? Was habt ihr denen beigebracht? Wie seid ihr, ne, mit diesem Thema umgegangen? Weil ich wissen wollte, wie die das machen. Aber der Unterschied war zwischen denen und mir, dass die in einem kompletten schwarzen Umfeld aufgewachsen sind und ich in einem komplett weißen.
Ja.
Das heißt, die hatten immer die große Familie um sich rum, diese Stärkung auch, die Community auch.
Okay.
Und die hatte ich nie.
Ja.
So, und die habe ich ja auch nicht gesucht. Die habe ich ja vermieden quasi.
Mhm.
Also, und ich habe es auch immer vermieden, über meinen Vater zu sprechen, obwohl ich innerlich total stolz auf den war.
Ja.
Weil mein Vater war Musiker, ne? So, okay. Ganz toller Bassist.
Ja, ja.
Und auch Tubaist und hat früher Trompete gespielt und gesungen und diese ganzen Sachen. Und das habe ich irgendwie alles auch dadurch, dass mir das irgendwie unangenehm war, weil das so diesem Klischee entspricht, habe ich das echt immer so von mir weggedrückt und so, obwohl ich innerlich, mein Vater war irgendwie der Tollste für mich.
Ja.
So, aber nach außen hin immer so ein bisschen so, ja, mein Vater ist Musiker. Ne?
Okay.
So. Oh, wow. Also schwierige Gerätsche irgendwie.
Wahnsinn. Also da fallen mir auch so zwei Sachen ein. Einmal nochmal zu so einem Workshop, weil wir gerade am Wochenende wieder so einen Elternworkshop hatten. Und die nehmen mich dann immer so, also da nehme ich die Geschichten immer so viel mit. Nochmal viel mehr als in anderen Kontexten. Klar, ich bin auch Mama und ich war auch ein schwarzes Kind.
Ja.
Und Da fiel auch so der Satz, dass manchmal die Strategie von schwarzen Kindern oder auch von schwarzen Erwachsenen sein kann, also ich komme irgendwie klar, wenn ich alleine bin in einem weißen Space und habe so meine Überlebensmechanismen, dass ich so weiß wie möglich versuche zu sein. Und wenn dann eine andere schwarze Person kommt, dann kann mein Impuls sein zu sagen, hey, hallo, ich sehe dich. Aber manchmal ist der Impuls dann auch zu sagen so, hey, komm mir nicht so nah, you're blowing my cover. So durch dich werde ich jetzt schwarz, ne? Und dass da dann so eine Ablehnung entsteht. Also dass quasi, wenn das erzählen manchmal Adoptiveltern von schwarzen Kindern, dass ihre Kinder quasi, wenn andere schwarze Kinder reinkommen, dann sich von denen ganz weit fernhalten, um so nach dem Motto, hey, ich habe meine Strategie, ich bin so weiß wie möglich und wenn du jetzt kommst, dann wird mein Schwarzsein quasi sichtbar. Daran muss ich denken. Und dann, wenn du von deinem Papa erzählst, werde ich ganz so emotional, weil du hast ja auch so ein tolles Lied. Und dann habe ich mich gerade gefragt, ob das vielleicht auch, ja, Musik ist ja oft auch so biografisch bestimmt und das ist ja einfach so ein Ohrwurm und so ein ganz tolles Lied. Und hat das was mit deinem Papa zu tun?
Also, du meinst das Papa-Lied,
ne? Das Papa-Lied.
Das Papa-Lied.
Das war dein Papa-Lied.
Das Papa-Lied hat in erster Linie, war ich so ein bisschen stinkig mit der Männerwelt damals.
Ah.
Und hab quasi dieses, also die Catchphrase in dem Song ist alles Striche außer Papa.
Stimmt.
Ja. Für alle, die es nicht kennen. Und ich hab halt dieses alles Schlampen außer Mutti Ding einfach umgedreht.
Ah,
alles Striche außer Papa.
Verstehe.
Aber ich wollte dann eigentlich noch ein Bass-Solo von meinem Papa auf diesem Lied drauf haben. Aber daraus wurde dann leider nichts.
Okay,
aber da hätte ich ihn natürlich voll gerne mit eingebunden.
Ja.
Und er hat das Lied auch noch gehört und fand es auch super.
Ah, wie schön.
Genau.
Weil ich erinnere mich, dass wir waren im Hammam. Wir machen manchmal, das kommt später noch zum Thema Selbstfürsorge, aber wir hatten jetzt ein paar Mal, dass wir uns als Schwestern, verschiedene Schwestern verabredet haben und dann irgendwas Schönes unternommen haben. Da waren wir halt im Hammam. Und ich weiß, dass eine Schwester quasi auch dabei war. Weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, das ist Selina und so und die, deine Musik liebe ich so und dann kam, und dann hat diese, was, von dir ist der Papa-Song? Das ist ja der Wahnsinn. Also alle unbedingt hören, so ein cooles, cooles Lied.
Ich kann es auch mal kurz hier, warte mal, wenn ich es noch zusammenkriege.
Meine Träume werden wahr.
Alles Striche außer Papa, ich habe es immer schon gewusst, du kannst leicht deine Sachen packen, weil du jetzt gehen musst. Es tut mir leid, doch du verschwendest deine Zeit, was du auch tust, es kommt nicht an, denn keiner kommt an Papa ran.
genau das.
Nur, dass ihr Bescheid wisst, liebe Hörer, wir machen das gerade so ein bisschen Alicia Keys wie mit Red Table Talk mit Alicia Keys, okay? Wo sie immer so zwischendrin so ganz nonchalant am Klavier irgendwas gespielt hat. Das Konzept verfolgen wir jetzt.
Das Konzept verfolgen wir, beziehungsweise das haben wir natürlich von uns abgeschafft.
Natürlich. So rum.
Ja, also vielen Dank für das Teilen und ich sehe da auch ganz viele Parallelen.
Yeah.
Du hast ja eine Schwester.
Ja. Yeah.
Hast du mit deiner Schwester da irgendwie über dieses Thema gesprochen? Hat euch das verbunden oder hattet ihr unterschiedliche Wege, also, damit umzugehen?
Lustigerweise habe ich nie so, also jetzt mittlerweile rede ich mit ihr darüber, aber früher so gar nicht. Das war halt in unserer Familie voll das Tabuthema.
Ja.
Also, und meine Schwester ist auch, habe ich das Gefühl, ganz anders aufgewachsen als ich. Das ist uns irgendwann dann auch aufgefallen. Wir sind zwar zur selben Grundschule gegangen, aber zu der Zeit, wo ich da war, hatten wir ganz wenig schwarze Menschen auf unserer Schule. Und so 6,5 Jahre später, weil sie 6,5 Jahre jünger ist, war das schon wieder eine ganz andere Geschichte. Und meine Schwester hatte ganz viele schwarze Freundinnen und Freunde. Also das war so,
Wahnsinn.
Das war irgendwie so eine ganz andere Selbstverständlichkeit schon.
Ja, ja.
Aber ich glaube vielleicht auch, weil sie nach mir kam, ne, und ich so erstmal so 6,5 Jahre alleine war und mit diesem Thema auch alleine war, ist das vielleicht dann auch wieder eine andere Ausgangssituation, wenn man schon eine Schwester hat, die schwarz ist. So.
Stimmt, und 6 Jahre ist auch wirklich viel.
Mhm.
Also auch um so jetzt einfach sich auszutauschen.
Genau.
So, ne?
Das
muss man schon ganz schön groß sein, sage ich mal, um damit das wieder kleiner wird, dieser Gap. So.
Ja. Also ich glaube, meine Schwester hatte auch mehr so eine die lässt es nicht so an sich rankommen wie ich.
Ja.
Ich bin gleich sehr emotional, sehr wütend und so sehr frustriert. Und sie kann das so ein bisschen als das Problem der anderen eher sehen.
Ja,
so.
Okay.
Ne? Ja. Also ja. Wir haben da so, wir sind auch einfach total unterschiedliche Typen.
Ja, ja.
So. Und genau, ich glaube, wir haben da beide so unseren anderen Weg, damit umzugehen.
Mhm.
So, und ich merke, dass ich halt jetzt erst, wo meine Kinder da sind,
ja,
halt wirklich nach außen gehe mit meiner Position.
Mhm.
So, und das ist voll wichtig für mich gerade.
Ja.
Also das hätte ich, glaube ich, ohne meine Kinder so gar nicht gemacht.
Ja, irre. Ja, da sprechen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal ganz tief drüber. Ich würde, genau, was ich erzählen möchte, ist, was mich ja auch so ganz berührt bei unserer Verbindung. Und zwar hast du deine Mama irgendwann in unseren Workshop geschickt.
Jawohl.
Oder ich meine, ich weiß nicht, ob du sie geschickt hast, aber zumindest war sie da.
Ja, ich habe eine Empfehlung ausgesprochen.
Ja.
Genau. Ja, das hat ehrlich gesagt auch wieder mit meinen Kindern zu tun.
Ja.
Weil so die Ausgangssituation, also ich habe, um mal nochmal zurückzugehen, als ich die Therapie gemacht habe, Mitte 20, habe ich das auch meinen Eltern total vorgeworfen, dass sie nie mit mir über dieses Thema geredet haben. Mhm. Und da hat meine Mutter dann zugegeben, so ja, ich habe uns voll in eine Blase gepackt und also unterbewusst, ne? Sie war 26, als sie mich gekriegt hat, unterbewusst hat sie uns voll in eine Blase gepackt und gedacht, wenn wir über dieses Thema nicht sprechen, dann ist es auch nicht anwesend.
Oh, so. Ja, wie ich das kenne.
Und
ja.
Ne? Liebe ist genug,
ja.
So, Liebe reicht. Und sie hat es halt komplett ausgeblendet, aber wir waren ja trotzdem in der Welt da draußen, wir haben ja nicht auf dem Mars gewohnt. So. Und da habe ich, da hat, das hat meine Mutter mir gesagt, als ich Therapie gemacht habe und so die ganze Wut sich so auf sie entladen hat.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann haben wir aber auch jetzt diese Jahre nicht drüber geredet, bis jetzt ich meine Kinder hatte,
okay,
meine zwei, und gemerkt habe, dass meine Mutter hat zum Beispiel ein Buch gekauft, was so rassistische Inhalte hatte.
Okay.
So.
Ja, ja.
Und da habe ich halt gesagt, Mama, das geht nicht, du musst es übermalen, du musst es umschreiben, wie auch immer. Ich möchte nicht, dass meine Kinder damit konfrontiert werden in so jungen Jahren, kann man, finde ich das auch schwer, denen zu vermitteln, guck mal, das ist so, weil, und hier muss man eigentlich so, und ne,
ja,
dann kannst du mit einem zweijährigen Kind, wie soll du das machen, so, ne, deswegen bitte überkleben.
Ja.
Und das hat sie halt, nachdem ich es ihr zweimal versucht habe, nett zu sagen, nicht gemacht, und dann wurde ich halt einmal wütend, so, und dann gab es eine riesen Auseinandersetzung und dann meinte sie halt am Ende, tollerweise, ich möchte natürlich nicht dieselben Fehler machen mit meinen Enkelkindern, wie ich es mit meinen Kindern gemacht habe.
Mhm.
Und dann meinte ich, Mama, dann bitte educate yourself.
Ja,
ja, hier ist Exit Racism, ja, was ich wirklich auch allen Leuten immer in die Hand drücke. Tupoka, for your information.
Dankeschön.
Wir haben immer so 5-6 Exemplare zu Hause und haben die wirklich schon im ganzen Freundeskreis verteilt.
Wahnsinn.
Weil einfach Bedarf da ist.
Ja.
Und das habe ich halt auch mit meiner Mutter gemacht und habe ihr eben auch gesagt, dass du Workshops gibst für Eltern schwarzer Kinder. Und da meinte ich, das ist vielleicht genau das Richtige für dich.
Ja.
So, und dann war sie tollerweise offen dafür und
ist dann... Und sie war da.
Und sie war da.
Und sie war wunderbar, wirklich. Ja. Also ich... wir machen ja sehr viele Workshops und ich erinnere mich nicht an alle Menschen, aber an diesen Workshop und an deine Mama erinnere ich mich total. Ich habe die so ins Herz geschlossen, weil es hat mich so berührt.
Ja.
In dem Workshop war auch ein anderes, ich sag mal, Großelternpaar. Also da war, oder nee, der Großvater war da mit seinem Sohn quasi und ich glaube, der Anlass war ein ähnlicher. Also es war ein weißer Sohn, der eine schwarze Frau hat und quasi dann eben schwarze Kinder. Und aber der Anlass war eben der gleiche. So, ne? Ja, jetzt haben wir irgendwie, seid ihr Großeltern von einem schwarzen Kind. It's time to get to work.
Ja.
So, und ich erinnere mich, dass er sehr in der Abwehr war. Und im Laufe des Workshops, ich meine, also ich will natürlich jetzt nicht sagen, wie deine Mama sich gefühlt hat, aber so, was ich so mitbekomme, es war einfach super emotional, dass sie so ganz viel rekapituliert hat und zurückgegangen ist. Und ich ihr auch zum Abschluss nochmal gesagt habe, ja klar, sie kann jetzt die Zeit nicht zurückdrehen. Und das tut bestimmt auch weh, ne? So bestimmte Sachen so irgendwie mitzubekommen, Mist, da hätte ich und da hätte ich sollen und da hätte ich können und so. Aber heute ist heute und jetzt könnt ihr darüber sprechen.
Ja.
So, und ich glaube, dass es auch trotzdem ganz, ganz wertvoll ist.
So. Naja, es war auch für unsere Beziehung total wertvoll, ne?
Ja.
Weil ich auch das Gefühl hatte, okay, ich kann dir jetzt in diesen Belangen ein bisschen mehr vertrauen.
Ja.
So, ne? Und ich kann mich dahingehend auch öffnen und ich kann es, also so schwer das auch fällt, weil es in der Familie ja nochmal viel schwerer ist, weil es so nah dran ist.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber ich finde, es vertieft die Beziehung total.
Mhm.
Wenn man das Gefühl hat, okay, derjenige ist halbwegs auf einem Wissensstand wie ich,
ja.
So, auch wenn er das nie nachempfinden kann als weiße Person, aber trotzdem hast du ein bisschen mehr eine Idee, was meine Realität ist in diesem Land, so, ne, oder auf dieser Welt. Und dadurch entsteht einfach mehr Vertrauen.
Total.
So, und ich habe echt gemerkt, klar gibt es Auseinandersetzungen, die wehtun oder Freundschaften, wo man dann auch sagen muss, so, okay, ey, dann halt nicht.
Hm.
Aber viele meiner Beziehungen und Freundschaften hat es enger zusammengerückt.
Ja.
Also eine Freundin von mir hat dein Buch gelesen. Ich glaube, das habe ich dir auch mal geschrieben. Und nach einer Auseinandersetzung, die wir hatten, und hat sich bei mir entschuldigt.
Wow.
So.
Ja.
Und das ist einfach, also so, ich liebe sie dafür,
weißt du? Ja, total. Und das Ding ist, also das ist ja immer das, wenn ich was ich versuche, Menschen zu vermitteln, wenn sie in die Abwehr gehen, ne? Also weiße Menschen, wenn sie in die Abwehr gehen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil sie vielleicht auch denken, oh, dadurch, dass wir das jetzt zum Thema machen, wird die Trennung größer. Oder dadurch, dass wir jetzt darüber sprechen, ist es was, was uns auseinanderbringt.
Ja,
gar nicht. Zu verstehen, nein, also sichtbar zu machen, was uns versucht auseinanderzubringen, führt uns erstmal wieder zusammen.
Total.
Ja, und auch gerade auch bei Eltern, gerade auch bei Adoptiveltern, sage ich immer, ich bin deswegen so hart mit euch, also hart und lieb gleichzeitig. Und also will so sehr, dass ihr da hinguckt, weil in eurem Interesse, weil irgendwann werden eure Kinder, die verstehen, was sie erlebt haben, und dann werden sie sich umdrehen und schauen und gucken, wo war denn meine Mutter und wo war mein Vater in den Momenten, wo ich ihren Schutz gebraucht hätte.
Genau.
Und dann braucht ihr gute Antworten, ja, weil sonst richtet sich die Wut des Kindes eben auch gegen euch.
Ja.
Und ich hatte das auch. Also ich war auch mega wütend eine Zeit lang. Mhm. Ja? Also total.
Ja. Mhm. Wobei deine Mama ja echt, also schon eher so eine der aufgeklärteren.
Ja,
oder?
Ja, also ja, meine Mama hat sich immer viel auch so mit Feminismus und so weiter auseinandergesetzt und hat dann die Brücke geschlagen. Sie hatte jetzt nicht solche Ressourcen, solche Workshops und so weiter. Ich weiß, dass sie damals versucht hat, als wir dann in West-Berlin waren, die ESD zu kontaktieren und hat für mich dann so einen Space gesucht. Aber damals gab es noch keine Strukturen für weiße Eltern von schwarzen Kindern und deswegen konnte sie da eben auch nicht rein. Das war halt ein Verein für schwarze Menschen und so. Aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, so das Glück gehabt, dass wir immer eine Verbindung hatten. Streit hatten wir trotzdem. Ist gar keine Frage. Oder diskutieren tun wir auch heute noch. Aber ja, doch, auf jeden Fall. Aber ich habe ja nicht nur meine Mama in der Familie.
Ne? Ja.
Es sind ja viele in der
das
Familie.
Ist wahr.
Und also
ja, das stimmt.
Fall.
Und ich finde auch, es ist immer ein Prozess. Es ist nicht damit getan, irgendwie ein Buch zu lesen und jetzt weiß ich alles, sondern ich habe echt das Gefühl, man muss auch immer wieder dranbleiben,
total.
Um nicht in diese alten Muster, ich weiß gar nicht, was das ist, in diese alte Unwissenheit wieder zurückzurutschen.
Happy Land is calling, immer wieder.
Jedes,
ne?
Also wirklich, es ist wirklich krass. So,
total.
So, also dann kommen irgendwie Sachen wie, ich habe mit meinen Freundinnen geredet und die finden das komisch, so dass man nicht das I-Wort sagen darf. Oder weißt du, so.
Genau.
Und ich bin so ein bisschen so, ja, aber also, das hatten wir doch alles schon. Ne? Also man muss dann immer wieder so, immer wieder irgendwie so hier und lies nochmal und guck nochmal und so, ne?
Also, ja, so wie es für einen selber ja auch immer ein Prozess ist.
Genau, und total. Ich lerne ja auch die ganze Zeit dazu, so, ne?
Ja.
Also es ist einfach, ja, es ist ein hartes Thema, aber wir müssen die Konversation führen, so.
Ja.
Das ist so wichtig.
Ein Lied, was mich ganz viel von dir begleitet, also ich habe ja teilweise dein Album Zu Fuß in Endlosschleife gehört, also wirklich, und auch gerade in Zeiten, wo es mir nicht so gut geht, ist das Lied Religion, ist für mich so ein zur Religion geworden. das Lied ist so ein, ja, das begleitet mich ganz oft, auch vor Workshops zum Beispiel.
Ach,
oder genau, oder wenn mein Herz ein bisschen schwer ist. Und das ist auch ein Lied, was mein Sohn und ich zum Beispiel, wir lieben das zusammen und wir tanzen dann und haben es ganz laut an. Und ja, also wenn du Lust hast, kannst du mal ganz kurz ein bisschen und klimpern. Dann kommen mir bestimmt die Tränen.
Du machst immer, was du sollst, hast davon die Nase voll. Dieses Fließbandleben kann nicht alles sein. Du träumst davon, durchzudrehen, einmal nackt im Regen stehen. Glaub mir, du bist nicht allein. Lass uns wieder wie Kinder sein. Ich glaub an den Moment,
das schöne Lied. Das ist natürlich der perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage, und zwar, wann hast du zugelassen, dass Musik ja ein großer Teil deines Lebens ist, oder dass du, wie gesagt, ja, du hast ja am Anfang gesagt, dass das war, was du so weggedrückt hast und was du nicht an dir nicht so wahrhaben wolltest, oder ja, wann?
Also das Ding war, Musik war nie ganz weg. So,
ne? Ja, okay.
Also mein Papa hat ja zu Hause immer Bass gespielt und ich saß auch immer gerne daneben und habe ihm beim Üben zugeschaut. Oder ich war bei den Pfadfindern zum Beispiel, da habe ich Gitarre gelernt.
Mhm.
Und da haben wir auch immer super viel gesungen.
Ich glaube, das habe ich sogar mal im Interview gesehen, dass du das erzählt hast. Ja.
Genau, da habe ich Gitarre gelernt. Also danke an die Fadis. Genau, und in der Schule habe ich Klarinette gespielt und Klavierunterricht hatte ich, bis ich 14 war. Also es war immer Musik da, aber ich habe halt immer so, ich war immer relativ faul und habe auch immer gesagt, nee, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und dann mit so 19, 20, als ich eigentlich Grafikdesign studieren wollte, kam ein alter Schulkollege, der so 2-3 Jahre älter ist und meinte, ja, willst du nicht mal bei uns in der Band, wir suchen eine Sängerin. So.
Okay.
Und da bin ich relativ schnell in diese, relativ schnell an Jobs gekommen.
Aha.
So Background-Sänger, Jobs.
Ja.
Und war dann so, ja, okay, wenn ich jetzt hier damit Geld verdiene, weil ich bin gerade ausgezogen von zu Hause, und wenn ich damit jetzt erstmal Geld verdienen kann, dann mache ich das jetzt natürlich.
Aha. Erstmal.
Aber es ist jetzt wirklich nur ein Job. Es ist jetzt keine Herzensangelegenheit oder sowas. Es ist wirklich nur ein Job.
Wow. Ja. Yeah.
Ne? Und das habe ich relativ lange durchgezogen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, okay, das ist schon mein Ding. So.
Ja,
aber, so richtig zu meiner Musik kam ich wirklich erst jetzt mit dem Zu-Fuß-Album.
Hm.
Also davor habe ich immer so ein bisschen Musik gemacht, die ich auch zu der Zeit mochte, aber wo ich gemerkt habe, das bin nicht hundertprozentig ich.
Ja.
So.
Ja. Beim Vorbereitungsgespräch, da hatte ich so gesagt, so ein bisschen plump, also es sind ja alles total coole Artists, so, die ich jetzt auch so vorgelesen habe, es sind viele weiße Männer dabei, ne?
Quasi.
Also nette weiße Männer, ohne weißen Männern jetzt diesen weißen Männern auf den Schlips zu treten. Also ich finde Farin Urlaub ja also sehr cool auf jeden
Farin
Fall.
Farin Urlaub, my man.
Ja.
My man Farin, mein Mentor, definitiv.
Okay, wow.
Ja, ja, krass.
Ja,
also
ja.
Mit dem bin ich quasi in der Musikbranche groß geworden, ne? So, da war ich die erste Background-Sängerin vom Farin Urlaub Racing Team und das war 2001, also da war ich 21.
Wahnsinn.
Da hat meine Musikkarriere eigentlich angefangen, so mit ihm zusammen auch. Ja, lustig, viele weiße Männer.
Hm. Und war das überhaupt ein Thema? Rassismus in der Musikbranche ist ja auch ein Thema.
Mhm.
Also ohne, dass jetzt das immer als Thema sein muss, so.
Ja.
Aber es gibt ja Zuschreibungen und es gibt irgendwie, ja, also...
Ja, also ich glaube, im Background werden schwarze Frauen gerne gesehen. Aber sobald du nach vorne gehst, wird es ein bisschen schwerer.
Hm.
So.
Ja. Ja.
Das war so das, was ich erlebt habe. Oder ich habe auch schon, ich habe das auch schon erlebt, dass eine Frau mal gesagt hat, so, ja, warum, warum bist du jetzt ausgerechnet hier, stehst du jetzt ausgerechnet mit Udo Lindenberg hier auf der Bühne, da könnte doch, es gibt genauso viele gute weiße Sängerinnen.
Nee.
Und ich war halt wirklich, da waren auch andere weiße Sängerinnen auf der Bühne, aber ich war halt die einzig Schwarze in der kompletten Mannschaft, so, und das hat sie gestört.
Wahnsinn.
So.
Ja, krass.
Und ja, sowas erlebt man schon, aber ich hatte, glaube ich, Glück, dass ich jetzt nicht so krasse Sachen erfahren habe.
Ja, voll gut. Irgendwie. Genau, und du hast dich ja, also die nächste Frage oder das, worüber ich sprechen würde, ist auch, ja, wer hat dich ermutigt? Also, und dann hast du jetzt schon zum Beispiel Farin Urlaub ja erwähnt, dass es ein Mentor war. Also was sind so, wer sind so die Menschen oder was sind die Momente, wo du so, wo du so noch einen Schritt mehr so zu dir gekommen bist quasi oder... kannst du das beschreiben? Oder?
Also wenn ich jetzt von meinem letzten Album Zu Fuß ausgehe, was mich da quasi motiviert hat, war eher mein Versagen.
Okay.
Also dass ich wirklich davor, habe ich ja in meiner Band irgendwie ein Projekt gehabt und dann auch noch ein Solo-Projekt bei einem Major-Label bei 4Music und es hat irgendwie alles nicht so geklappt. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich so Musik mache, um irgendwie berühmt zu werden. Ich habe mir so gedacht, wenn ich jetzt diese Musik mache, mit den und den Leuten arbeite, dann schaffe ich es so. Dann kommt der große Durchbruch.
Ja,
und, so.
Ja.
Und das kam halt gerade nicht.
Mhm.
Und dann hat meine Plattenfirma mich gedroppt. Dann irgendwie habe ich dann auch meinem Management gesagt, ich will das alles nicht mehr. Und dann war ich auf einmal wieder ganz allein auf mich gestellt.
Mhm.
Und dann kam eigentlich so dieses Aha-Erlebnis kam, als ich dann wieder meine Gitarre rausgepackt habe, die ja seit Jahren in der Ecke verstaubt ist. Die habe ich dann rausgepackt und dann habe ich angefangen, irgendwie so Papa zu schreiben und wann kommst du und halt die Songs, die jetzt auf dem Album drauf sind und war so, okay, krass, das ist es.
Ja.
Und dann habe ich auch wieder mit dem Drummer meiner ersten Band, mit Chris Falk, mit dem Produzenten, mein Album produziert.
Okay.
So, also habe dann auch wieder gemerkt, so, es gibt ja Leute, die schon in meinem Umfeld sind, die da voll Bock drauf haben und die mir wohlgesonnen sind und die verstehen, was ich machen will, die meine Vision teilen. So. Und das hat mir dann irgendwie wieder den Antrieb gegeben.
Ja, ich finde auch bei diesem Album, also das bist total du. Also wenn ich so dich erlebe, jetzt im Privaten, sage ich mal, dann ist es jetzt nicht so, dass ich denke, wer ist das? Also allein dieses Album irgendwie zu hören und deine Stimme und wie, das bist total du. Das ist total
cool, schön
und total toll und total empowernd. Also ich finde das mega, mega empowernd.
Das freut mich voll.
Und auch, weil es auf Deutsch ist. Also ich höre ja viel Musik und es für empowernde Musik, auch India und Tracy Chapman und das ist auch super und schön aber für mich ist auch nochmal ganz besonders, dass du eine schwarze deutsche Frau bist, die auch auf Deutsch singt und dann kann ich nochmal richtig irgendwie anders relaten. So.
Das finde ich voll cool, weil das hatte ich nämlich das Gefühl, lustigerweise, dass ich das nicht so geschafft habe, irgendwie so ein empowerndes Album. Ich wusste, ich will ein optimistisches, positives Album machen. Das war schon immer so meine Vision, weil ich auch zu dem Zeitpunkt irgendwie so drauf war und irgendwie diese Lieder so aus mir rausgepurzelt sind, die so waren. So, und weil ich auch immer das Gefühl habe, davon gibt es zu wenig in der deutschen Musiklandschaft.
Ja. Yeah.
So. Aber nachdem ich da auch das Album viel gearbeitet habe, ich habe es ja auch selber rausgebracht und war dann auf Tour und habe mega viel Support gemacht bei irgendwie Andreas Burani und Johannes Oerding und Judith Holofernes und habe da echt viel auch Arbeit reingesteckt und es hat auch mega Spaß gemacht, aber irgendwann kam ich so an den Punkt, dass ich so dachte, so ey, irgendwie ist gerade politisch kotzt mich das echt an, was hier im Land abgeht und ich will den Leuten gar kein gutes Gefühl mehr geben. Auf den Konzerten, die Leute nach den Konzerten immer, Mann, und ich bin so glücklich immer nach deinen Konzerten und ich war so ein bisschen so, ich will gar nicht, dass ihr glücklich seid. Ich will euch eigentlich mal rechts und links eine warten und euch schütteln und sagen,
man
merkt ihr noch, was hier in diesem Land passiert. So.
Ja.
Und deswegen war es irgendwann schwierig für mich, auf die Bühne zu gehen und diese Songs zu singen, weil ich mich gar nicht mehr so gefühlt habe und ich auch das Gefühl habe, ich singe echt für die weiße Masse und gar nicht so für alle, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Deswegen finde ich es voll toll, wenn du mir sowas sagst, weißt du, dass es dich halt auch empowert oder dir irgendwie Kraft gibt, es zu hören.
Ja, bei meinem Kind auch. Total.
Hammer.
Ja, und also das
finde ich voll toll.
Obwohl ich jetzt ja keine Sängerin bin, aber trotzdem auch mit weißen Massen zu tun habe, immer wieder. Und dann kenne ich dieses Gefühl. Also ich habe ganz oft so Momente, wo ich mich eigentlich total schwer fühle und wo ich irgendwie denke, so, es ist alles total hoffnungslos. Und gerade ist es ja auch wirklich, wirklich gruselig, was da passiert.
Ja.
Und dann gleichzeitig aber ist mein Arbeitsanspruch, irgendwie Menschen mitzunehmen und zu motivieren und irgendwie auch eine Lust an dieser rassismuskritischen Reise mitzugeben.
Ja.
Und manchmal muss ich ganz schön tief graben, um dieses Positive, diese Hoffnung dann wieder so rauszuholen. Und vielleicht ist das so ein bisschen eine Parallele, ohne dass man jetzt immer Parallelen herstellen muss. Aber deswegen konnte ich so einigermaßen oder gut mitgehen gerade.
Ja.
Was mich auch oder uns auch empowert, ne, unser Beziehungslied, also wir haben zwei Beziehungslieder, ein bisschen corny, aber wir haben zwei Beziehungslieder. Das eine ist von Patrice, You Always You heißt das.
Oh.
Und das andere ist von Celina Bostic und zwar, sag mal schnell den Titel.
Kleines Kino.
Ganz kleines Kino. Das ist so ein bezaubernder Song und irgendwann bin ich nach Hause gekommen und habe Steven, das ist unser Lied.
Oh Gott.
Und vielleicht kannst du den Refrain ja mal anspielen.
Das kann ich doch mal ganz spontan tun.
Denn wir sind ganz kleines Kino, nur du und ich in Hauptrolle und Regie. Denn es sind die kleinen Dinge im Leben, die uns so glücklich machen, Cheri.
Genau das. Die ganz kleinen Dinge. Oh, wie schön.
Yeah.
Ja, du hast es schon so ein bisschen angedeutet.
Yeah.
Und zwar, dass so ein Wandel stattgefunden hat. So von, ich bin happy und ich möchte das teilen. Aber jetzt werde ich wütend und jetzt so. Und deswegen, die Frage ist, du hast mir erzählt, du arbeitest an neuen Sachen.
Ich arbeite an neuen Sachen. Also es war wirklich so. Und dann rollen manchmal Leute so die Augen, weil ich dann sage, ja, und das irgendwie nach dem letzten Album, ich hatte gar keine Lust mehr auf Musik. Ich dachte, das war's jetzt. Und alle so, come on, Celina. Ernsthaft. Aber ich habe mich wirklich so gefühlt, dass ich dachte so, ey, ich kann irgendwie so, ich finde das gerade alles total sinnlos. Ich kann nicht mehr mit diesen Songs auf die Bühne gehen und die so vertreten, weil ich die einfach nicht mehr fühle gerade.
Ja.
Und vor allem mit meinen Kindern auch kam dieser Impuls, nicht mehr leise sein zu wollen, was diese ganzen Themen angeht, die mir ja tagtäglich begegnen.
Ja.
So. Und ich habe zum Glück eine Person gefunden, mit der zusammen ich Texte schreiben kann, die ich hundertprozentig so fühle. Und die hundertprozentig ich sind, aber eben auch diese Themen ansprechen. Und das ist Keno von Moop Mama.
Okay,
der Sänger und Rapper von Moop Mama.
Wow.
Und genau, und mit dem zusammen habe ich jetzt einfach an Songs gearbeitet, die für mich so ehrlich sind, wie ich glaube, ich noch nie geschrieben habe. So.
Okay.
Und die wirklich auch diese Themen behandeln.
Ja.
So, die mir gerade total auf der Seele brennen und die so raus müssen.
Ja.
Und ich bin voll froh, dass ich den gefunden habe, dass ich das machen kann.
Ich auch. Ich weiß, wir waren in Tansania im Sommer.
Ja.
Irgendwie 6 Wochen, dann bekam ich eine SMS so von dir, ne? Ja, mach ich Musik, du musst sie anhören. Und ich so, oh Gott, wo ist der nächste Flieger? Ich will zurück oder schick mir eine Voice, ich will es hören.
Ja.
Also ich sitze sehr auf heißen Kohlen und freue mich drauf.
Ja, also ich trage jetzt quasi das nach außen, was irgendwie so ganz lange in mir geschlummert hat.
Ja.
Und das ist mir ein totales Anliegen. Und ich bin echt gespannt darauf, wie die Leute darauf reagieren.
Ja.
So.
Ja, und es ist auch befreiend wahrscheinlich.
Total befreiend.
Ja.
Also, und es gibt halt auch immer wieder Freunde, die sagen so, ey, krass, ich wusste gar nicht, dass das für dich so ein Thema ist. Weil ich das halt so weggedrückt habe auch, ne? Und nie ein Wort darüber verloren habe, dass das jetzt echt so für manche so, hä?
Ja. Schon. So. Ja, klar. Und das müssen sich Menschen auch bewusst sein, dass das auch eine Strategie sein kann, damit umzugehen. Und dass das nicht heißt, dass Rassismus kein Thema ist in unserem Leben, in unser aller Leben. Aber dass eine Strategie auch sein kann, eben, also weil wir wollen ja irgendwie alle glücklich sein. Wir wollen eigentlich zufrieden sein und dass es uns gut geht.
Ja.
Und man hat nicht immer Lust, irgendwie im Kampfmodus zu sein und im Wutmodus und so weiter. Und deswegen kann das auch eine Strategie Strategie sein, eine Zeit lang irgendwie zu sagen, nee, ich will mich damit nicht beschäftigen, ja. Ich habe keinen Bock, mit jedem ins Gespräch zu gehen.
Voll. Also es war für mich damals halt so eine Überlebensstrategie, aber jetzt, wo meine Kinder da sind,
ja,
und Kinder kopieren alles, was du machst, und ich möchte nicht, dass meine Kinder denken, ach, das ist eine gute Strategie.
Ja.
Ich rede nicht darüber und dann geht es vielleicht dann auch von alleine weg, weil so ist es ja leider nicht.
Mhm.
Und deswegen schreibe ich diese Songs und deswegen gehe ich jetzt auch anders mit diesem Thema oder offener mit diesem Thema um. Heißt jetzt nicht, dass ich in jeder Situation irgendwie gleich bereit bin, den Mund aufzumachen. Das ist leider noch nicht so. So, vielleicht schaffe ich das irgendwann. So, es ist für mich voll der Lernprozess gerade und ich ecke auch viel an, aber das ist auch gut.
Ja.
So, weil dieses immer allen gefallen wollen, so ist es auch jetzt mal gut.
Also, ja, also das erinnert mich an das Gespräch, das ich mit Stefanie Kaff hatte das letzte Mal, wo sie auch davon gesprochen hat, dass wir als schwarze Menschen und gerade auch nochmal als schwarze Frauen ganz viel so auch als Strategie haben, ganz niederschwellig zu denken. Mhm. Also auch so bloß nicht zu laut, immer nett, extra nett zu sein, weil es eben auch dieses Angry Black Woman Syndrom gibt oder Stereotyp, ne,
yeah,
wo dann quasi sobald du nur ein bisschen, also wahrscheinlich die Lautstärke, in der ich jetzt spreche, wird dann schon irgendwie als sei doch mal nicht so emotional laut und wie auch immer gedacht.
Ja, ja.
Du hast jetzt schon direkt die Überleitung gemacht zu dem Thema, über das wir noch sprechen wollten, nämlich Kinder. Und also bei mir ist es so, ich meine, ich bin schon relativ lange Mama. Ich war ein Kind und dann hatte ich ein Kind, sage ich immer. Ich war 2 Monate 18 quasi, als ich meinen ersten Sohn bekommen habe.
Wow.
Und der hat quasi dann auch meine Politisierung so mitgemacht.
Ja,
ne? Aber ich muss schon sagen, dass quasi diese eigenen Rassismuserfahrungen machen, da hat man irgendwie eine Strategie. Ob die jetzt autoaggressiv ist, ob die jetzt sehr heilend ist oder selber einen kaputt macht, sei mal dahingestellt.
Ja.
Aber ich hatte irgendwie, habe das irgendwo hingepackt, ne?
Mhm.
Aber als dann meine Kinder angefangen haben, Erfahrungen zu machen, die ich irgendwie auch gemacht hatte, da ließ sich das nicht mehr wegdrücken.
Ja.
Da ist was aufgegangen und plötzlich wurde dieses Thema so essentiell zum Überlebensthema, das hat mich umgehauen.
Ja.
Und du hast es ja auch schon ein bisschen angedeutet, ne?
Ja, also bei mir, ich, es ist so ein schwieriges Thema mit den Kindern auch. Aber weil die da sind, beschäftige ich mich jetzt richtig intensiv damit, weil ich eben nicht möchte, dass sie irgendwie das alles wegdrücken oder denken, ne, wenn ich nur nett bin und leise, dann geht das alles weg.
Ja.
Bei mir kommt jetzt nochmal eine andere Komponente dazu, und zwar, dass meine Tochter weiß gelesen wird und mein Sohn schwarz.
Mhm.
Das heißt, die beiden werden auch nochmal ganz andere Erfahrungen machen.
Wow.
Ja. So.
Wollen wir kurz weiß gelesen kontextualisieren, einfach erklären?
Weiß gelesen heißt, dass wenn man mich quasi nicht sehen würde, man denken würde, dass meine Tochter 2 weiße Elternteile hat.
Mhm.
Also die hat blonde Haare und helle Haut und grüne Augen. So.
Ja.
Ne?
Mhm.
Also würde man jetzt nicht denken, dass ich die Mutter bin.
Genau, und dadurch, dass du dazukommst, passiert dann aber doch eine Rassifizierung. Dementsprechend macht sie auch Rassismuserfahrungen. Ne? Und es gibt ja diesen Begriff White Passing, also den will ich nur kurz nochmal, der das eben auch beschreibt.
Mhm.
So.
Ja. Ja, also wenn sie mit meinem Mann unterwegs ist, ist es, glaube ich, was anderes, als wenn sie mit mir unterwegs ist.
Mhm.
Es gab jetzt noch nicht so viele Erlebnisse, aber es gab schon welche. Also, dass ich irgendwie mit meinen beiden Kindern spazieren gehe und kamen so 3 Touristen auf uns zu und die eine zeigte so auf uns und meinte, crazy.
Es ist so lächerlich, es ist so unglaublich.
Ich war so ein bisschen so, weißt du, was das mit meinen Kindern macht, also im Nachhinein, ne? Wenn die sowas mitkriegen, dass die als crazy betitelt werden, so, also als Freaks oder so.
Mhm.
So, das, ich glaube, das schneiden die Leute nicht, ne? Oder, wow, also deine Tochter, die ist ja so, also dunkelt die noch nach? Also das, so oft wurde mir diese Frage gestellt, oder, ist sie adoptiert? So eine Sprüche kriegst du halt ständig.
Und es ist total, also es ist wirklich total krass, weil ich, also ich höre ganz oft diese Fragen und auch, dass quasi weiße Menschen, also oder Weißsein oft so als homogene Masse wahrgenommen wird, wo alle gleich aussehen. Und dann aber bei schwarzen Menschen und People of Color, da ist, gibt es so eine, ja, so eine Normalität, die sich da eingeschrieben hat durch eben Rassismus, dass es normal ist, da irgendwie zu, ja, die sind ein bisschen dunkler und die sind ein bisschen heller und wie kann denn das sein? Und also, dass da irgendwie so analysiert wird, ja. Und wir so als Objekte diese Analyse irgendwie dastehen müssen.
Ja,
ja, also fällt mir jetzt gerade nur ein als Mitgedanke. Und
ja.
Die Stefanie Kaff hat auch erzählt, dass es auch spezielle Workshop-Angebote gibt jetzt, die sie ja entwickelt haben für super. Eltern weiß gelesener Kinder zum Beispiel.
Ja, total toll. Bin ich auch zu einem Workshop bin ich gegangen. Da werden mir halt, werden einem halt so Strategien an die Hand gegeben, wie man damit umgehen kann mit seinen Kindern.
Okay.
Weil das Wichtige in dem Moment, und das habe ich dann auch gemerkt, ist, dass du bei deinem Kind bleibst. Ne?
Ja.
Und nicht, klar hat es, macht es mit mir auch was, aber meine frühere Strategie war dann, mich zurückzuziehen und mit mir alleine zu sein, mit diesem Gefühl. Und das darf ich jetzt aber nicht mehr machen, das will ich auch nicht mehr machen, weil dann achte ich ja auf mich und gar nicht auf mein Kind, was da neben mir steht. Und das gerade mitgekriegt hat, wie derjenige gesagt hat, hey, wie kann das sein? Ne? Ist das dein Kind?
Ja.
So. Deswegen, und das machen wir in dem, haben wir in dem Workshop halt auch bearbeitet, so dass man halt echt bei seinen Kindern ist, wenn sowas passiert und denen dann erklärt, du, die Person, die hat gerade irgendwie keine Ahnung oder wie fühlst du dich, ne, nach so einem Erlebnis oder ich fühle mich so und so, dass man auch seine eigenen Gefühle dem Kind mitteilt, ich bin gerade total sauer, ich konnte gerade überhaupt nicht richtig reagieren, als derjenige sowas gesagt hat, dass man einfach verbalisiert, was gerade abgeht.
Ja.
So. Dass das Kind nicht denkt, so, hier ist gerade irgendwas komisch in der Luft, aber keiner sagt irgendwas. Meine Mama ist jetzt irgendwie auf einmal anders drauf, aber ich weiß gar nicht, was los ist.
Ja.
So. Und das fand ich super hilfreich in diesem Workshop.
Total.
Da so ein paar Strategien an die Hand zu kriegen, was man in solchen Situationen macht. Gar nicht, dass man dem Gegenüber, der jetzt irgendwas Blödes gesagt hat, einen tollen Spruch und gleich schlagfertig und so, ist man ja einfach manchmal nicht in dieser Situation.
Also ich fand es auch total hilfreich, dass ich mir irgendwann, also diese Last, mir selber diese Last genommen habe, immer perfekt zu reagieren.
Genau.
Weil das ist total perfide, zu glauben, okay, ich erlebe Rassismus, ich erlebe Gewalt oder mein Kind erlebt verbale Gewalt.
Ja.
Jetzt mache ich mich auch noch fertig dafür, dass ich nicht perfekt reagiert habe in der Situation, wo ich Rassismus erlebt habe. Und mich davon zu befreien und zu sagen, hey, ich reagiere so, wie ich reagieren kann. Und das Wichtige ist, ich thematisiere das mit meinem Kind.
Genau.
Ja, wir sprechen darüber.
Ja.
Und das ist irgendwie der Fokus.
Ja,
ja, Wahnsinn. Also ich, wenn du Lust hast, könntest du ja vielleicht noch ein neues Lied ansingen. Wir hatten ja
gerne,
auch.
Gerne. Ja, jetzt mal gucken, ob ich das so spontan hinkriege. Ich habe nämlich extra für Tupoka gestern hingesetzt und die Songs geübt, weil ich habe sie quasi so noch niemandem vorgespielt.
Also, liebe Hörer, eine absolute Premiere.
Absolutely, absolutely.
Für uns. Ich kipp um.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Doppelt gemoppelt, doppelt gemoppelt, doppelt gemoppelt, doppelt gemoppelt. Ich bin nicht schwarz, ich bin nicht weiß, ich bin beides. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich bin nicht halb dies, ich bin nicht halb das, ich bin doppelt. Ich hab doppelt so viel Freunde, doppelt so viel Verwandte, doppelt so viel Onkels, doppelt so viele Tanten, doppelt Cousinen, doppelt Cousins. Hey, overseas fam, just showing some love. Ich bin doppelt. Ich bin doppelt. Ich bin doppelt. Denn doppelt hält besser. Ich sitz am Lagerfeuer mit meinen Fadis und sing Volkslieder die ganze Nacht. Und da twerk ich im Club zu Jay-Z und verstehe jeden Text, den er rappt. Meine Vorfahren waren Sklaven und Nazis. Das sagen wir doch nicht, sowas ist tabu. Tja, ihr wisst ja, leise sein ist nicht mehr so mein Ding. Das ist der Grund, warum ich von so Dingen sing. Ich bin doppelt. Ich bin doppelt. Ich bin doppelt. Doppelt hält besser. Ich bin doppelt. Oh, ich bin doppelt. Oh, ich bin doppelt. Denn doppelt hält besser.
Selina, das ist der Hammer. vielen, vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank, was für eine Ehre, dieses Lied das erste Mal hier bei Two Podcasts. Wahnsinn, Dankeschön.
Gerne.
Wir sind mit diesem Lied auch schon am Ende der Zeit angekommen.
Oh mein Gott.
Ja, der Wahnsinn. Das geht jedes Mal, der Wahnsinn, es geht so schnell. Ich habe noch eine abschließende Frage. Ja. Und zwar, stell dir die ganzen Schwestern vor, die jetzt gerade zuhören. Mhm. Gibt es etwas, was du ihnen mitgeben möchtest?
Gibt es etwas? Puh. Oh Gott. Das sowas finde ich immer mega schwer. Seid laut. Also das ist so das, was ich mir im Moment die ganze Zeit sage. So.
Mhm.
Sei einfach laut. Sei ehrlich zu dir und deinem Umfeld. Und schau, wer noch da ist. Das sind die Echten. Das sind die Echten. So.
Das sind die
Echten. Wer bleibt.
Ja.
So. Das sind die auch, für die es sich lohnt.
Dankeschön. Seid laut, liebe Schwestern, seid laut. Vielen, vielen Dank, Selina, dass du da warst.
Voll toll, dass du mich eingeladen hast.
Ja, bedeutet mir wirklich sehr viel. Und ja, alles Gute dir. Und ich freue mich auf das nächste Sister-Treffen mit dir.
Yes.
wo wir gemeinsam laut sind. Und wir sind viele und wir werden weiterhin alle laut sein.
Ja.
Und auch für die, die gerade in dem Moment nicht laut sein können. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben da draußen, liebe Zuhörerinnen. Auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt mir gerne, wie immer, schreiben. Schreibt mir Feedback, stellt Fragen, teilt diese Folge, wenn sie euch gefallen hat. Und wir freuen uns auf die nächste Folge in circa einem Monat spätestens. Und vielen Dank und tschüss von mir.
Two Podcast.
Der Podcast. Von Tupoka Oget. Gespräche unter Schwestern.